Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Am 8. August gab es vor der Küste Russlands eine Explosion, bei der radioaktive Substanzen freigesetzt wurden. Was genau bei dem Nuklearunfall in die Luft flog, darüber spekulieren Fachleute seitdem. War es ein neuartiger Marschflugkörper, der getestet werden sollte, oder ein nuklearer Torpedo? Wir gehen gleich auf Spurensuche und verraten, welche Hypothese aktuell am plausibelsten scheint. Außerdem berichten wir über eine große Studie zu den Nebenwirkungen von Hormonersatztherapien bei Frauen in den Wechseljahren, wonach das Risiko, in der Folge an Brustkrebs zu erkranken, höher ist als bisher gedacht. Wir fragen nach, was dieser Befund für die klinische Praxis bedeutet. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Vor knapp 4 Wochen, am 8. August, muss auf einem militärischen Testgelände in der Nähe der nordrussischen Stadt Archangelsk etwas ordentlich schiefgelaufen sein. Bei einer Explosion an der Küste des Weißen Meeres kamen nach offiziellen Angaben aus Moskau 5 Mitarbeiter des staatlichen Atomkonzerns Rosatom ums Leben sowie 2 Angestellte des Verteidigungsministeriums. Außerdem gab es zahlreiche Schwerverletzte, die offenbar hohen Dosen von Radioaktivität ausgesetzt waren, was die Behörden den behandelnden Ärzten aber zunächst verschwiegen haben. Dem Kreml zufolge soll eine Nuklearbatterie, wie sie oft auf Satelliten zum Einsatz kommt, schuld an dem Unfall sein. Doch im Licht aktueller Erkenntnisse halten Fachleute diese Erklärung für ziemlich unglaubwürdig. Dagmar Röhlich berichtet.
Die Explosion ereignete sich am 8. August auf einer schwimmenden Plattform im Weißen Meer. Bald darauf meldeten die Behörden in 2 Städten im Abwind der Explosion einen starken Anstieg der Radioaktivität.
Dieser Anstieg dauerte nur wenige Stunden und danach blieben noch ein paar Tage lang Radionuklide nachweisbar. Es sieht also aus, als wäre das, was immer da explodiert sein mag, ins Meer gefallen, sodass keine Radioaktivität mehr in die Atmosphäre freigesetzt werden konnte. Doch sie kann natürlich sehr wohl ins Wasser gelangen.
Edwin Lyman von der Union of Concerned Scientists hat versucht, sich ein genaueres Bild davon zu machen, was damals passiert sein könnte. Wie andere Experten auch bekam er zunächst kaum belastbare Informationen. Doch in der vergangenen Woche warf ein Bericht des Nationalen Russischen Wetterdienstes neues Licht auf die Explosion. Ebenso die Rede eines Moskauer Regierungsvertreters auf einer Arbeitstagung der UN-Organisation zur Überwachung des Atomwaffenteststoppabkommens CTBTO.
Die Tests, die am 8. August auf dem Truppenübungsplatz bei Severodwinsk durchgeführt wurden, standen in Bezug zu Waffen, die wir als Reaktion auf den einseitigen Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem ABM-Vertrag zur Begrenzung antiballistischer Raketen entwickeln müssen.
So hieß es auf der Tagung in Wien. Und zu den Messungen des russischen Wetterdienstes erklärt Edwin Lyman.
Der russische Wetterdienst teilte mit, dass man Luft- und Niederschlagsproben analysiert habe, die seit der Explosion in den betroffenen Städten genommen worden waren. Während des starken Anstiegs der Radioaktivität und in den Tagen danach wurden 4 kurzlebige Radionuklide gemessen, die während der Kernspaltung in einem Reaktor entstehen. Vorausgesetzt, die Geschichte ist korrekt, war wohl ein Kernreaktor in die Explosion involviert.
Dass ein Antrieb mit einer Radionuklidbatterie explodiert sei, wie die russischen Behörden zunächst glauben machen wollten, erscheint damit unwahrscheinlich. Radionuklidbatterien werden beispielsweise in der Raumfahrt eingesetzt, wo sie Satelliten über lange Zeit zuverlässig mit Energie versorgen. Dabei wird die Wärme des natürlichen radioaktiven Zerfalls zur Stromerzeugung eingesetzt.
In einer Radionuklidbatterie steckt jedoch eher nur ein Isotop drin. Und es hätte eine längere Halbwertszeit, sonst wäre die Batterie ja sofort erschöpft. Die in der Umgebung nachgewiesenen Radionuklide dagegen sind sehr kurzlebig. Das spricht dafür, dass sie aus einem Reaktor stammen, der kurz zuvor noch gelaufen sein muss.
Doch wozu der Unfallreaktor diente, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Im vergangenen Jahr hatte der russische Präsident Putin ein ganzes Arsenal von interkontinentalen Trägersystemen vorgestellt, die ihr Ziel, angeblich dank nuklearem Antrieb, auf verschlungenen Pfaden unter dem gegnerischen Radar erreichen sollten. Und so wird bei den Spekulationen ein nuklearbetriebener Marschflugkörper namens Burevestnik am häufigsten genannt, der als neue Wunderwaffe des Kreml gilt.
In dieser Art von Nukleartriebwerk würde vorne Luft angesaugt, die der Reaktor dann so stark erhitzt, dass sie den Schub für die Rakete liefert. Es ist möglich, dass Russland an so einem fliegenden Reaktortyp arbeitet. Aber meiner Meinung nach ist es eher unwahrscheinlich, dass er bei der Explosion getestet worden ist. Dann wäre in den Städten mehr Radioaktivität gemessen worden.
Außerdem müsste die erste Stufe einer solchen Rakete konventionell gestartet werden. Der Reaktor würde erst eingeschaltet, wenn die Rakete bereits so schnell ist, dass genügend Luft hindurchgepresst wird.
Ich halte es für wahrscheinlicher, dass es sich um eine nukleare Unterwasserrakete handelt. In diesem Fall würde der Reaktor vom Start an als Antrieb verwendet werden.
Ein solches System hatte Wladimir Putin bereits 2015 angekündigt. Russland wollte einen nuklearbetriebenen Atomtorpedo entwickeln, der ganze Küstengebiete radioaktiv kontaminieren und auf lange Zeit unbenutzbar machen sollte. Vielleicht ist also ein Test eines solchen interkontinentalen Atomtorpedos fehlgeschlagen. Nach aktuellem Stand des Wissens scheint das jedenfalls die plausibelste Erklärung für den Zwischenfall vom 8. August.
Dagmar Röhlich über die Spurensuche und die Spekulationen nach dem rätselhaften Nuklearunfall in der Nähe der russischen Stadt Archangelsk. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen. Frauen in den Wechseljahren leiden häufig darunter, weil sich der Hormonhaushalt ihres Körpers umstellt. Um die Beschwerden zu lindern, machen viele Frauen ab Mitte 40 eine Hormonersatztherapie, bei der sie oft mehrere Jahre lang Hormonpräparate nehmen. In Europa und Nordamerika machen das schätzungsweise 12 Millionen Frauen. Was viele nicht so genau wissen, die Hormontherapie erhöht langfristig das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. So das Ergebnis einer groß angelegten Studie im Fachmagazin The Lancet, in die Daten von 500.000 Frauen eingeflossen sind. Professor Marion Kiechle ist die Direktorin der Klinik für Frauenheilkunde am Klinikum Rechts der ISA in München. Ich habe sie vor einer halben Stunde am Telefon gefragt, was ihr durch den Kopf ging, als sie die neue Studie gelesen hat.
Also ich fand diese Studie wirklich sehr hilfreich für die Aufklärung über eine Hormontherapie für Frauen in der Menopause, weil sie nämlich genau den Fokus auf das richtet, wovor die Frauen wirklich Angst haben, nämlich vor dem Brustkrebs. Und meiner Erfahrung nach dauert es immer am längsten. Das ist auch das, worauf die Frauen immer unheimliche Augenmerk legen, kriege ich davon Brustkrebs. Und ich muss sagen, die Studie hilft da schon. Sie untermauert nämlich das, was wir eigentlich schon aus einer prospektiv randomisierten Studie, der sogenannten WHU-Studie, wissen, nämlich dass Frauen dadurch ihr Brustkrebsrisiko erhöhen. Aber diese Studie hat noch genauere Unterschiede gemacht bezüglich der Tatsache, ob auch es gibt nämlich unterschiedliche Präparate, sogenannte Kombinationspräparate, die Östrogene und Gestagene enthalten und Östrogene alleine. Und da haben die untersucht, ob es hier einen Unterschied gibt oder nicht.
Schauen wir da vielleicht wirklich mal ganz konkret auf die Zahl. In der Studie steht, von 1000 Frauen, die keine Hormontherapie machen, erkranken im Alter zwischen 50 und 69 Jahren 63 an Brustkrebs. Bei Frauen, die eine 5-jährige Östrogenbehandlung machen, wo sie zusätzlich täglich eine Gabe des Hormons Gestagen bekommen, waren es 20 mehr, die am Ende dann an Brustkrebs erkranken. Wenn ich richtig gerechnet habe, heißt es, das Brustkrebsrisiko steigt für diese spezielle Hormontherapie von 6,3 auf 8,3%. Das wäre ja schon ein nennenswerter Zuwachs, oder?
Ja, das muss man sagen. Also das ist ein nennenswerter Zuwachs. Und neu in dieser Studie ist auch die Tatsache, dass nicht nur Frauen, die eine Kombinationshormontherapie bekommen, also Östrogene plus Gestagene, dass bei denen das Brustkrebsrisiko steigt, sondern auch bei den Frauen, die reine Östrogenpräparate bekommen. Das ist möglich bei Frauen, die keine Gebärmutter mehr haben. Da kann man auch nur ein Östrogen geben. Und aus den bisherigen Daten, die wir kannten, war da kein erhöhtes Risiko abzulesen. Das scheint jetzt aber doch der Fall zu sein.
Neu scheint auch, nach dem, was ich gelesen habe, dass dieser Effekt, also die Erhöhung des Brustkrebsrisikos, sehr lange auch nach der Therapie noch anhalten kann.
Ja, das ist auch so. Also bis zu 10 Jahre bleibt das Risiko noch bestehen, je nachdem, welche Hormone man eingenommen hat. Und die Studie hat auch nochmal bestätigt, dass das Risiko, Brustkrebs zu entwickeln, davon abhängt, wie lange eine Frau Hormone eingenommen hat. Das heißt, je länger sie Hormone eingenommen hat, insbesondere wenn sie mehr als 5 Jahre die Hormone einnimmt, dann steigt das Risiko nochmal beträchtlich in die Höhe. Und was auch neu ist an der Studie, man dachte immer, wenn man frühzeitig anfängt mit der Hormonbehandlung, dann wäre das günstiger für die Frauen. Also die jüngeren Frauen hätten dann kein so ein hohes Risiko davon zu tragen, aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das Brustkrebsrisiko ist bei den jüngeren Frauen höher, das heißt, das Risiko ist höher, wenn eine Frau beispielsweise mit 45 oder mit 50 anfängt, die Hormone zu nehmen. Wenn eine Frau das erst mit 60 oder gar noch älter beginnt, dann ist das Brustkrebsrisiko geringer. Aber man muss das so ein bisschen in Relation sehen. Wenn Frauen in höherem Lebensalter mit einer Hormonersatztherapie beginnen, haben sie höhere Risiken für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das wissen wir aus Vorstudien schon.
Was ist denn jetzt für die klinische Praxis zu folgern aus diesen Befunden? Werden Frauenärztinnen und Frauenärzte künftig weniger Patienten zu einer Hormonersatztherapie raten?
Also, das glaube ich jetzt nicht. Ich meine, die Studie hilft uns noch mal so ein bisschen in der Bewertung, bestätigt auch einige Geschichten, die wir schon kannten. Aber ich glaube, die Frauenärzte in der ganzen Welt zusammen mit ihren Patientinnen, die sind schon, sagen wir mal, durch die Höhen und Tiefen der Fehlinterpretation der WHI-Studie gegangen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sich das wiederholt. Also man muss auch sagen, diese neue Untersuchung ist sehr gut gemacht statistisch, also gutes Handwerkszeug, aber es bleibt eine Meta-Analyse, also eine zusammenfassende Analyse von Beobachtungsstudien, also keinen prospektiv randomisierten klinischen Studien, die ja die höchste Wertigkeit haben. Das heißt, die WHI-Studienergebnisse, die haben nach wie vor noch Bestand und die wissen wir jetzt ja auch richtig zu interpretieren, sonst dass uns das jetzt hier noch ein bisschen mehr Informationen gibt, aber auf gar keinen Fall die Empfehlungspraxis jetzt in irgendeiner Form verändern würde.
Und dass Hormonersatztherapien im Lichte der neuen Befunde künftig vielleicht kürzer angesetzt werden und dass sie vielleicht eher lokal mit Salben oder Zäpfchen anstelle von Pillen verabreicht werden, wäre das ein Szenario?
Das gilt ja auch nach wie vor in den bisherigen Empfehlungen zur Hormontherapie in der Menopause. Da sollte man das allen Frauen anbieten, die entsprechende Beschwerden haben, also Hitzewallungen, Schlafstörungen und so weiter. Aber natürlich nach guter Aufklärung über die kurzfristigen und die langfristigen Risiken. Und Sie haben einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Man sollte die Behandlung so kurz wie möglich machen. Und natürlich auch, was die Nebenwirkungen angeht, günstige Applikationswege suchen. Das ist ganz klar transdermal. Das bietet viele Vorteile gegenüber einer oralen Medikation. Da ist nämlich vor allen Dingen das Thromboserisiko geringer bei den Frauen.
Soweit das Gespräch mit Professor Marion Kiechle. Sie ist Direktorin der Frauenklinik am Klinikum Rechts der Isar in München. Um Kosten zu sparen, will die Deutsche Telekom ihr altes ISDN-Netz abschalten. Für manche Kunden im ländlichen Raum hat diese Sparmaßnahme allerdings böse Folgen. Weil die künftig über den Internetanschluss telefonieren sollen, Stichwort Voice over IP, reicht die Bandbreite dann mancherorts nicht mehr zum Surfen im Web, geschweige denn um Videos zu streamen. Da unter anderem der Deutschlandfunk wiederholt über dieses Problem berichtet hat und über den nonchalanten Umgang der Telekom mit Kundenbeschwerden dazu, befasst sich jetzt auch der Bundestag mit den unerwünschten Nebenwirkungen der ISDN-Abschaltung. Frage an den Wissenschaftsjournalisten und IT-Experten Peter Welchering: Zeichnet sich denn eine Lösung ab, die den Telekom-Kunden helfen könnte?
Ja, das hängt davon ab, wie schnell der Gesetzgeber ist. Aber immerhin, einige Abgeordnete denken eben verschärft über eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes nach. Da gibt es ja diesen berühmten Paragraphen 78 in diesem Telekommunikationsgesetz und der regelt, dass eben alle Bürger, alle Endnutzer ein Recht auf ein Mindestangebot, also auf die sogenannten Universaldienstleistungen haben. Und zu diesem Mindestangebot gehört eben auch, das steht so im Gesetzestext, ein funktionaler Internetzugang. Und das eben unabhängig vom konkreten Wohn- oder Geschäftsort. Also genau das, was den bisherigen ISDN-Kunden im ländlichen Raum eben nach der ISDN-Abschaltung, nach der Umstellung auf IP fehlen wird. Es geht um diesen funktionalen ISDN-Zugang und der ist versprochen.
Aber wenn der schon gesetzlich vorgeschrieben ist, warum wird der dann im Bundestag jetzt über eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes nachgedacht?
Weil der Gesetzestext da ungenau ist. Denn was ein solcher funktionaler Internetzugang dann wirklich ist, das steht eben nicht im Gesetzestext. Und das müsste reingeschrieben werden. Denn nur dann könnte man einen Hebel anwenden. Das ist ein weiterer Paragraph in diesem Telekommunikationsgesetz, nämlich den Paragraphen 80. Das ist der Hebel, mit dem die Deutsche Telekom gezwungen werden könnte, ihren Kunden nach dieser Umschaltung, nach dieser Abschaltung eben auch funktionierendes Internet anzubieten, weil sie Universaldienste anbieten muss. Aber genau das tut sie bisher nicht. Und ins Rollen gekommen ist die politische Debatte, weil Katharina Dröge, die parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, eine schriftliche Frage an die Bundesregierung stellte. Und zwar eben gleich nach einem Beitrag hier im Deutschlandfunk über die Lage im Schwarzwald und in Ostfriesland. Und da wollte Frau Dröge von der Bundesregierung wissen, wie viele Haushalte denn ihren Zugang zum Internet verloren haben, die Deutsche Telekom im ländlichen Raum eben sozusagen vom ISDN-Netz abgeklemmt hat. Und Bündnis 90 Die Grünen wollten wissen, was die Bundesregierung denn tut, damit genau diese Menschen wieder einen funktionierenden Internetanschluss bekommen. Und durch die etwas ausweichende Antwort der Bundesregierung hat die Debatte dann so richtig politischen Schub bekommen.
Was genau hat die Bundesregierung denn geantwortet?
Ja, die Bundesregierung hat erstmal gesagt, wir wissen es nicht. Also sie weiß nicht, wie viele Haushalte keinen Internetzugang mehr wegen der ISDN-Abschaltung haben. Und Ulrich Nussbaum, der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, der hat dann auch gleich darauf hingewiesen, dass die Telekommunikationsprodukte, wie eben zum Beispiel so ein ISDN-Anschluss oder so ein Anschluss auf Internetprotokollbasis, der aber eben aufgrund der Bandbreite nur noch reine Telefonie dann zulässt, dass solche Produkte allein dem Produktgestaltungsrecht des Unternehmens unterliegen. Mit anderen Worten, die Bundesregierung und auch die zuständige Bundesnetzagentur, die können und wollen da keinen Einfluss nehmen. Und einen naheliegenden Einwand, der sich aus dieser schriftlichen Frage der Abgeordneten Katharina Dröge eben auch sofort ergeben hat, den hat der Staatssekretär dann auch gleich vorweggenommen. Er spricht nämlich den Anspruch auf Grundversorgung an, der ja im Telekommunikationsgesetz steht, und schreibt dann eben, dass hinsichtlich der Mindestraten eines funktionalen Internetzugangs eben der Gesetzgeber keine Festlegung getroffen hat. Und da geht die Diskussion dann fröhlich weiter.
Gibt es denn einen Konsens, wie, wenn man solche Mindestanforderungen festlegen würde, die aussehen könnten und sollten?
Ja, es gibt zunächst mal den Konsens, dass es wenig sinnvoll wäre, Mindestdatenraten in das Telekommunikationsgesetz reinzuschreiben, denn Mindestdatenraten veralten ja ziemlich schnell. Man denke nur mal an die Diskussion, dass ja vor 3 Jahren noch ein 1-Megabit-Anschluss als Breitbandanschluss galt in der Politik. Stattdessen sollen Funktionen definiert werden, also Funktionen beispielsweise, dass man Videos abspielen kann, und zwar Videos mit einer bestimmten Bandbreite oder wie die dann eben kodiert sein müssen. Oder dass Fotos marktgängiger Smartphones und Kameras eben auch versandt werden müssen, ohne dass man gleich in einen Timeout gerät. Also da hätte man dann tatsächlich auch sehr viele Produktgestaltungsmöglichkeiten, die dann eben der Telekommunikationsprovider hat. Aber wie dem auch sei, der Gesetzgeber wird nicht umhinkommen, endlich zu definieren, was ein funktionaler Internetanschluss ist. Und die Debatte darüber ist eben durch die ISDN-Abschaltung jetzt zur politischen Debatte geworden. Da muss geklärt werden, welche Internetdienste halten wir denn heute für so wichtig, dass ohne sie eben eine gesellschaftliche Teilhabe nicht mehr möglich ist. Und eine Antwort auf diese Frage, die kann dann eben auch nur interdisziplinär erfolgen. Also da reicht es nicht, wenn die reinen Techniker, die Telekommunikationsexperten da eine Antwort geben. Da müssen auch Sozialwissenschaftler ran, Ökonomen, Informatiker mit Ethiker, und die müssen gemeinsam beraten und der Politik dann eben auch eine Empfehlung geben.
Die unerwünschten Nebenwirkungen der ISDN-Abschaltung für Telekom-Kunden, die zwingen jetzt auch Forscher und den Gesetzgeber auf den Plan. Informationen dazu waren das von Peter Welchering. Vielen Dank. Wir machen weiter mit den weiteren Meldungen vom Tage, heute von und mit Lucian Haas.
Im Sport gibt es weniger Herztote. Und das, obwohl die Häufigkeit eines Herzstillstands bei Sportlern in den vergangenen 10 Jahren nicht abgenommen hat. Das haben Forscher heute auf einem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie in Paris berichtet. Als Grund für diesen Trend nannten die Wissenschaftler, dass mittlerweile Zuschauer im Notfall häufiger Herz-Lungen-Wiederbelebungsmaßnahmen ergreifen. Auch kommen öfter elektrische Defibrillatoren zum Einsatz. Beides kann helfen, die Überlebensrate der Betroffenen bei einem Herzstillstand bis zur Entlassung aus einem Krankenhaus deutlich zu steigern. Die Forscher basierten ihre Studie auf Daten eines französischen Herzzentrums. Sie zeigen unter anderem, dass bei sportbezogenen Notfällen im Großraum Paris im Zeitraum zwischen 2011 und 2016 Zuschauer fast doppelt so häufig Wiederbelebungsmaßnahmen ergriffen wie in den 5 Jahren zuvor.
Die Zahl der brütenden Vogelpärchen ist in 30 Jahren deutlich gesunken.
Zumindest am Bodensee. Dort haben Wissenschaftler beobachtet, dass die Zahl der Brutpaare zwischen 1980 und 2012 um ein Viertel zurückgegangen ist. Betroffen sind auch einst häufige Arten wie Amsel, Haussperling oder Star. Wie die Forscher in der Zeitschrift Vogelwelt berichten, spiegele diese Entwicklung am Bodensee aber zugleich einen europäischen Abwärtstrend wider. Als Hauptgrund für den Rückgang nennen die Forscher das Insektensterben und somit den Verlust von Nahrungsquellen. Zum Beispiel gingen bei 75% der Vogelarten am Bodensee, die sich von Fluginsekten ernähren, die Bestandszahlen zurück.
Ein einzelnes Gen lässt Gerste Trockenheit besser ertragen.
Britische Forscher haben das Gen mit dem Kürzel MYB1 im Genom von Gerstenpflanzen identifiziert. In Tests zeigte sich, Pflanzen, bei denen das Gen häufiger abgelesen wird, was einer höheren Aktivität entspricht, überstehen Dürrephasen deutlich besser und liefern dann auch einen höheren Ertrag. Das MYB1-Gen arbeitet wie ein zentraler Schalter, der eine Reihe anderer Gene steuert. Diese sorgen dafür, dass die Pflanzen bei Trockenheit ihre Spaltöffnungen stärker schließen können. So verdunsten sie weniger Wasser und welken nicht so schnell. Um Gerste fit für den Klimawandel zu machen, könnten Zuchtprogramme nun Sorten bevorzugen, die ein aktiveres MYB1-Gen besitzen, so die Forscher.
Eine Kompassnadel zeigt den Greenwich-Spalt wirklich mal nach Norden.
Ein magnetischer Kompass weist fast überall so gut wie nie exakt zum geografischen Nordpol der Erde. Denn der magnetische Nordpol unseres Planeten liegt etwas abseits davon. Und er ist nicht einmal fix, sondern wandert mit der Zeit. Derzeit verlagert sich der Magnetpol mit rund 20 Kilometer pro Jahr nach Westen. In den nächsten 2 Wochen wird ein Tag kommen, an dem ein Magnetkompass im Londoner Stadtteil Greenwich tatsächlich einmal exakt nach Norden zeigt. Dann wird der magnetische Nordpol auf einer Linie mit dem Längengrad Null, dem sogenannten Nullmeridian, liegen, der durch Greenwich läuft. Diese Übereinstimmung tritt zum ersten Mal seit rund 360 Jahren auf. Darauf hat das British Geological Survey hingewiesen.
Bonner Forscher weisen indirekt ein Erdbeben aus der Römerzeit nach.
Vor rund 1900 Jahren muss es im Rheinland ein- oder mehrmals kräftig gebebt haben. Das berichten Geologen der Uni Bonn im International Journal of Earth Sciences. Als Hinweis auf das Beben diente ihnen ein Aquädukt, eine steinerne Wasserleitung aus der Römerzeit, über die einst kalkhaltiges Wasser aus der Eifel nach Köln geleitet wurde. Der Aquädukt weist an einer Stelle eine Stufe von 35 Zentimetern auf. Dieser Versatz wurde von den Römern korrigiert, indem sie einfach daneben über 4 Kilometer einen parallelen Kanal mit ungestörten Gefälle bauten. Die Stufe im Kanal liegt genau über einer geologischen Verwerfung, an der entlang sich Gesteinsschichten zueinander verschieben.
In Deutschland sind erstmals Panda-Bären geboren worden.
Das Panda-Weibchen Meng Meng aus dem Zoologischen Garten in Berlin bekam am Wochenende Zwillinge. Es ist die erste erfolgreiche Nachzucht von Pandas hierzulande. Frühere Zuchtversuche waren nie von Erfolg gekrönt. Meng Meng war im Frühjahr mit dem männlichen Panda Xiao King zusammengeführt und zudem noch künstlich besamt worden, um die Chancen auf den Nachwuchs zu erhöhen. Am Wochenende brachte sie dann nach einer Tragzeit von 147 Tagen die beiden Jungtiere zur Welt. Sie wogen bei der Geburt nur 136 und 186 Gramm, waren fast nackt und noch blind.
Sternzeit, 2. September. Der Kleinplanet aus Lilienthal. Zwischen den Planeten Mars und Jupiter klafft eine recht große Lücke im Sonnensystem. Im Jahr 1800 taten sich einige Astronomen zusammen, um gut koordiniert nach einem dort vermuteten Himmelskörper zu suchen. Der Zusammenschluss der Astronomen geschah vor allem auf Initiative des Lilienthaler Mondexperten Hieronymus Schröter und des Gotha-Sternwartendirektors Franz Xaver von Zach. In der monatlichen Korrespondenz, so der Titel des Blatts, informierten sich die Astronomen untereinander über den Stand der jeweiligen Arbeiten. Noch bevor die in Lilienthal bei Bremen gegründete Vereinigte Astronomische Gesellschaft mit ihrer Himmelspolizei die Arbeit aufnehmen konnte, hatte Giuseppe Piazzi in Palermo den kleinen Planeten Ceres entdeckt. Lilienthal, das heute völlig von der astronomischen Landkarte verschwunden ist, beherbergte damals die größte Sternwarte auf dem europäischen Kontinent. Am 2. September 1804, heute vor 215 Jahren, entdeckte Karl Ludwig Harding von Lilienthal aus den Kleinplaneten Juno. Juno, benannt nach der höchsten Göttin der römischen Mythologie, ist ein steiniger Körper von etwa 300 Kilometern Durchmesser. Die Suche nach Kleinplaneten spielt heute kaum noch eine Rolle. Doch die Astronomische Gesellschaft gibt es noch immer. Sie ist eine der ältesten Wissenschaftsvereinigungen der Welt. Lilienthal wurde 1813 von französischen Truppen niedergebrannt. Die Sternwarte verfiel. Die kurze wissenschaftliche Blüte war vorüber.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Deutschlands Autobauer blicken pessimistisch in die Zukunft. Woran das liegt, verraten Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauthardt.